Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Subikai, mit mir, Banks, mit Micha.
Moin.
Und Matze.
Servus.
Ja, wie man hört, ich bin ein bisschen erkältet. Ich war einkaufen und habe mir Mitbringsel mitgebracht. Yay.
Hey, ach, ist jetzt ja Herbst, jetzt ist es nass und kalt, da kriegen sie alle einen Schnüffele, ne?
Hm. Naja, nach ein paar Jahren darf man auch mal wieder krank sein.
Ja, das...
Und es hätte schlimmer sein können als eine normale Grippe.
Na ja, eben.
Nee, also von daher.
Ich brauche das nicht, ich war letztes Jahr krank, das reicht mir.
Ja, das...
Einmal alle 5 Jahre reicht.
Was ein Anspruch. Eine Grippe macht auch nicht Spaß, aber es gibt Schlimmeres, sage ich.
Oh ja, ich meine, Gott sei Dank sind es nicht unsere Nachrichten, aber es gibt schlimmere Nachrichten. Hey, hey, hey. Ich gar nicht drüber reden.
Ja, reden wir jetzt nicht über das Thema, was uns wahrscheinlich allen momentan extrem bewegt oder was wir alle auf jeden Fall mitbekommen. Das brauchen wir heute bei uns hier nicht erwähnen, weil das hat mit Japan nicht so viel zu tun.
Wir haben auch ganz genug froh zu tun mit Japan. Japan beschäftigt uns um einiges, ne?
Richtig, definitiv. So, und da fangen wir auch gleich an, denn Japan rüstet sich. Japan möchte ja, dass mehr Touristen ins Land kommen, damit sie ganz viel Geld ausgeben. Man zielt so ungefähr 5 Billionen Yen an, also so knapp 31,5 Milliarden Euro. Ich weiß gerade nicht, wie der Kurs ist, aber es müsste ungefähr hinkommen. Und da geht es halt jetzt speziell darum, man legt den Fokus ein bisschen auf reiche Touristen, die halt ordentlich Geld ausgeben.
Ja, das Verhältnis ist ziemlich heftig. Man rechnet ja sehr gerne mit 2019, weil es halt ein sehr ertragreiches Tourismusjahr ja für Japan war, ne? Mit über 32 Millionen Touristen über das ganze Jahr. Und dort haben diese reichen Touristen nur 1% der Einreisenden ungefähr ausgemacht. Aber mehr als 10% der ganzen Ausgaben, also des ganzen Geldes, die reingekommen sind beim Tourismus, kamen von diesem 1%. Also die sind unglaublich finanziell stark da, was das
richtig
angeht.
Und man sieht da drin eine Chance für vor allen Dingen regionale Gebiete, die halt so ein bisschen abseits der extrem beliebten Touristenziele sind. Und deswegen sagt man halt, okay, da möchte man speziell aufrüsten. Natürlich sind auch die Großstädte, also wie Tokio zum Beispiel, ganz, ganz kräftig dabei. So als kleiner Funfact. Es wurde letztes Jahr oder vorletztes Jahr waren das die Regeln für Superjachten in Japan gelockert, was das Anlegen und so weiter angeht. Und Tokio hat dann einfach mal ein paar Leute in den Mittelmeerraum entsandt. Das ist ja so das Lieblingsziel im Prinzip, um zu gucken, wie denn da die Hafenanlagen sind und wie man das dann eben bei sich umrüsten müsste.
Hm, okay. Also das ist schon sehr gezielt, ne?
Richtig. Außerdem wurden ja auch schon die Regeln für Privatjets gelockert. Man hat jetzt die Frist zur Beantragung einer Landeerlaubnis verkürzt und so weiter. Und es kommen halt auch immer mehr Dienstleistungen auf den Markt, die sich halt speziell an vermögende Reisende richten. Also zum Beispiel kann man jetzt einen Helikopterflug per App buchen und demnächst kommt dann noch eine Plattform dazu. Da kann man dann halt auch die entsprechenden Unterkünfte, Restaurants und Aktivitäten und so weiter buchen, wenn man halt eben betucht ist. Ja, also ich bin groß dabei.
Ja, es gibt ja sowieso immer unterschiedliche Sphären in allen Bereichen, ne? Aber dass das dann halt so wirklich sich zu einem eigenen Ding entwickelt, dieses Tourismus für Reiche, weil der ist ja schon stark getrennt von dem normalsterblichen Tourismus dann, ne?
Ja, also von dem, was wir uns leisten können. Oder leisten würden. Ich glaube, wenn ich so viel Geld ausgebe wie so mancher im Urlaub, dann würde ich mich auch fragen, ob ich einen an der Waffel habe.
Ja, wobei ich meine, wenn man das Geld hat, warum soll man es sich nicht gönnen? Also ich so ein normaler Pauschalurlaub in Japan macht halt Spaß, aber man kann mit Geld halt auch bei ganz andere Seiten von Japan kennenlernen. Das sollte man nicht vergessen. Also das ist jetzt nicht, dass alles nur schickimicki ist. Man kann halt auch Sachen erleben, die, naja, etwas besonderer sind, als das, was man normalerweise hat. Also Shibuya bubbeln oder nach Kyoto fahren oder so.
Bei den meisten Sachen ist es auch möglich. Du kannst dir ein bisschen Geld ansparen und dann bei einem richtig teuren Restaurant in Japan eine Reservierung machen und zum Beispiel ganz, ganz feines Wagyu mal von der höchsten Klasse mal probieren. Ne? Auch wenn da ein paar 100 Euro für ausgeben für ein Abendessen. Das ist ja machbar. Aber dann hast du natürlich die Bedenken, dass wenn sich so etwas irgendwann längere Zeit entwickelt, dass du dann halt so einen elitären Kreis hast, wo du nicht reinkommst, egal wie viel Geld du hast, wenn du halt nicht irgendwie bekannt bist oder so.
Ah, okay, ich verstehe.
Das halt auch. Und es gibt natürlich noch ein anderes Problem und das ist tatsächlich Umwelt. Denn es ist nun mal so, dass die reichen Menschen auf der Welt die meisten Emissionen emittieren. emittieren, naja, in die Umwelt halt reinblasen.
Ja.
Und das ist halt so eine Sache, wo man halt auch sagt, ja, weil ich, mal ganz doof gesagt, anstelle mit der Bahn von Tokio zum Fuji zu dampfen, einen Hubschrauber zu nehmen, das ist emissionstechnisch schon ein ganz gewaltiger Unterschied. Und dann gibt es halt das Problem, eben, dass auch kulturelle Störungen natürlich vorkommen können, insbesondere bei einer Überkommerzialisierung. Und denen möchte man halt auch zu Anfang gleich entgegenwirken. Man weiß halt leider noch nicht genau wie. Und gerade auch die kulturellen Störungen halte ich gerade in Japan für verdammt wichtig.
Ja, wenn man sich überlegt, wenn es da irgendwelche so idyllische, abgeschiedene Inseln gibt, ne, die man dann umbauen möchte zum elitären Tourismusziel, dann kann ich mir auch schon vorstellen, dass einiges an Natur da drunter zu leiden hat. Ne?
Richtig.
Ja.
Und das ist halt, wie gesagt, so eine Sache. Ich kann verstehen, dass man gerade so für ländliche Regionen ist es definitiv eine Chance, aber damit kann man die ländlichen Regionen halt auch kaputt machen. Das ist ein ganz schmaler Grat in Japan, da geht. Da muss man halt wirklich ein bisschen aufpassen. Und das ist jetzt nicht so, weil Neid, reiche Touristen, ich meine, wer Geld ausgeben will, klar, soll es machen. Ich persönlich würde es nicht, selbst wenn ich das Geld hätte. Oh Gott. Aber es kann halt eben nach hinten losgehen, wie gesagt, eben durch die Überkommerzialisierung.
Ja, wenigstens gibt es da internationale Vereinigungen, die sich für so nachhaltigen Tourismus einsetzen. Ne?
Gott sei Dank.
Ja. Und ich glaube, da haben sich auch schon ein paar japanische Organisationen dem angeschlossen. Nur die Frage ist dann halt, ob es dann die Mehrheit macht, ob das zum Trend wird.
Es gibt tatsächlich ein Umdenken bei Reise- oder großen Reiseunternehmen in Japan. Also speziell welche, die sich halt eher an Ausländer richten. Also Japan Travel etc. und so weiter gibt es ja einige. Da geht der Trend tatsächlich immer mehr hin, eher Angebote zu schaffen, die halt tatsächlich eher, ich sag mal jetzt, ökologischer als normal sind, als Beispiel. Oder halt auch eben mehr auf die Kultur halt vor allen Dingen achten.
Immer schöne Sache, ne?
Richtig.
Weil ganz ehrlich, diese Standard-Tourismus-Reihe, ne, von den typischen Großstädten von Tokio, Kyoto und Hiroshima, das ist halt noch bei den meisten Leuten heftig drin, ne?
Ja, aber sagen wir jetzt mal ehrlich, als Leuten, die jetzt schon öfters in Japan waren, das machst du einmal und dann reicht's einfach auch.
Ja.
Also wenn du wirklich Japan kennenlernen willst, reicht ein Urlaub sowieso nicht aus, das müssen wir auch mal ganz ehrlich sagen. Und es reicht auch definitiv nicht aus, einmal in Tokio, Kyoto, Osaka gewesen zu sein. Ja, natürlich, es ist ein Teil von Japan, aber es ist schon ein besonderer Teil von Japan, um das mal so sagen. Das ist, man kann das eigentlich so ein bisschen abtrennen, weil sofern man ein bisschen ländlicher düst, erlebt man eigentlich so, dass das, wie soll ich sagen, das nicht so extrem überladene Japan.
Naja, du, ich bin, was Japan angeht, schon ganz schnell zu einem Bauer geworden. Ne? Was ich nicht kenne, fresse ich nicht gerne. Ich würde auch in die Gegend wieder gehen, die ich kenne, wo ich mit dem Fahrrad durchgefahren bin und mich auskennen da, ne? Wo ich weiß, wo es welches Geschäft wo ist. Obwohl, nach 10 Jahren könnte das sich auch geändert haben. Uiuiui.
Da, naja gut, ich meine, das muss jeder für sich wissen. Wichtig ist, man hat einen schönen Urlaub.
Ja. Das ist alles genau, andere, das ist das Wichtigste.
Alles andere wäre ein bisschen doof. So, weil wir gerade bei dem Urlaubsthema sind, in diesem Jahr gibt es ja schon wieder so einen gewissen Touristenansturm in Japan. Und das ist gerade für die Skigebiete Niseko und Kuchan, die rechnen halt auch, es wird voll im Winter. Das führt ja bekanntlich zu ein paar Problemen, darüber hatten wir auch schon mal berichtet, allerdings in dem Fall für Kyoto, Busse sind voll und so weiter und so weiter. Also, ne, Einwohner beschweren sich, es sind aber zu viele Touristen da. Und in den beiden Städten sagt man sich, das wäre natürlich für unsere Bürger ein bisschen unpraktisch, wenn sie zum Beispiel gar keine Taxis mehr bekommen. Also hat man sich hingestellt, mit Unternehmen außerhalb von den beiden Städten gebrabbelt und vereinbart, okay Leute, ihr schickt uns Flotten an Taxis und wenn das nicht reicht, dann holen wir uns Taxis zur Not noch aus Tokio.
Okay.
Die Taxinomaden, die dann zur Saison pilgern dorthin.
Richtig. Und das geht übrigens tatsächlich auch nur, weil es eine Sonderbestimmung des Straßenverkehrsgesetzes gibt, die autorisierten Fahrern erlaubt, Fahrgästen außerhalb ihrer zugewiesenen Geschäftszone zu bedienen, um mal das Beamtendeutsch auch noch mit einzubringen.
Oh Gott, Bürokratie.
Und das ist ganz wichtig, diese Taxifahrer, die man halt extra herholt, kann man nur über die Buchungs-App Go buchen, damit die Fahrer eben nicht so viel mit ausländischen Touristen zu tun haben.
Okay, das ist aber ein interessantes Konzept, dass man das praktisch so exklusiv macht, damit das nicht noch mehr Verstopfungen auf gut Deutsch verursacht.
Richtig, es soll halt speziell eben für die Bürger da sein.
Das finde ich eigentlich ganz gut. Wobei irgendjemand jetzt wahrscheinlich wieder jammern wird, ja, das ist ja Ausgrenzung.
Naja, es gibt ja noch die anderen Taxifahrer. Es ist ja nicht so, dass die Städte keine Taxis haben, ne?
Ja, ja, ja. Da muss man nur hoffen, dass die verdammte App nicht irgendwie ein Problem hat und vom Netz geht. Dann ist nämlich das Geschrei groß.
Ja, gut, aber ich denke mal, so groß wird der Ansturm hoffentlich nicht sein.
Ja. Wir wissen ja auch nicht, wie es aussieht mit dem Winter. Ne? Öfters ist es so in der Wintersaison, dass auch die Skigebiete Probleme haben mit genug Schnee, ne? Und da irgendwie nachhelfen müssen.
Ja, kennt ihr die Schneemonster in Japan?
Ja, ja.
Das sind diese Bäume, die aufgrund der großen Schneemassen dann halt sehr lustige Formationen auf natürliche Art und Weise annehmen.
Richtig, und die sterben seit Jahren aus. Davor warnen Wissenschaftler mittlerweile, dass es sie bald nicht mehr gibt.
Mhm. Na gut, ohne Schnee keine Monster, ne?
Das ist der Punkt. Aber wir wissen ja, wir haben hier ja so schlaue Politiker in Deutschland, die sagen, Schneekanonen reichen dafür. So, damit hatten wir jetzt auch unseren Aiwanger-Moment. Machen wir weiter, nächstes Thema.
Ja, wir können es nicht lassen, ne? Micha, einmal so in der Folge müssen wir so reinhauen.
Entschuldige mal bitte, aber dieser Trottel von Möchtegern-Politiker, den muss man einfach hops nehmen, weil der macht es ja eigentlich selber mit seinen Posts.
Also, ich bin auch dafür. Ich habe mir die Peitsche, die hier neben mir liegt, nicht umsonst geholt. Ne? Die muss auch benutzt werden.
Los, Hose runter, jetzt gibt's Peitsche. Nein, komm, mach mal weiter. Mach mal weiter. Ich schiebe jetzt alles darauf, dass ich noch eine Grippe habe. Ich rede heute sowieso nur Schwachsinn.
Der Hustensaft spricht aus Micha.
Ja, sowas nehme ich nicht. Ich habe total richtig geniale Tablettendrogen bekommen. Voll lustig. Okay. Ja, ohne Witz, dann nimmst du eine und da fühlst du dich über den Wolken. Macht super viel Spaß. Wer sein Haustier liebt, der gönnt sein Haustier bekanntlich gerne etwas. Das kennt jeder Haustierbesitzer hier wahrscheinlich in Deutschland, aber wir wissen auch, in Japan toppt man das ganz gerne nochmal. Da gibt es also Produkte für Tiere, die auch gekauft werden, wie bekloppt. Da fragt man sich manchmal, eieiei. Und es ist halt so, dass der Markt für Haustierprodukte wirklich sehr rasant wächst. Also so rasant, dass mittlerweile Firmen, die eigentlich überhaupt nichts mit dem Markt zu tun haben, sagen, oh ja, dann bringen wir halt auch mal was raus. So zum Beispiel ein Hersteller für Wellnessprodukte und ein großer Süßwarenproduzent haben jetzt Biscuits für Hunde entwickelt, die auch der Mensch essen kann. Das sind im Prinzip, bekannt, also sehen aus wie sehr bekannte Kekse, sind nur ein bisschen kleiner, kann auch der Mensch essen. So kann man sich halt das Essen mit dem Hündchen teilen oder so.
Oh, ich habe gerade so Flashbacks von dem Katzenwein. Erinnert ihr euch noch dran?
Ja.
Ja, also es war praktisch Wein, den Frauchen und Herrchen zusammen mit ihren Miezekätzchen genießen konnten. Ich meine, an sich ist das okay, aber dann waren so Werbebilder, wie die beide gleichzeitig aus demselben Glas trinken. Das fand ich dann irgendwie doch ein bisschen eklig.
Ja, das ist, Also laut einer Studie eines Marktforschungsunternehmens hat der Markt für Haustiernahrung 2022 in Japan ein Volumen von 375,5 Milliarden Yen, das sind so ungefähr 2,3 Milliarden Euro, erreicht. Insbesondere der Markt für Leckerlis ist extrem stark angewachsen.
Ja.
Und das macht ja auch Sinn, weil wenn wir uns recht erinnern, was ist auch über die Pandemiezeit angestiegen?
Die Haustiere, massenweise.
Genau, natürlich wächst dann auch der Markt, wenn mehr Leute sich Haustiere anschaffen.
Ganz genau, es wird auch erwartet, dass der Umsatz halt, wie gesagt, auch durch die Decke geht. Und man muss mal ehrlich sein, also man kann sein Tier auch echt ein bisschen zu viel verwöhnen, in Anführungsstrichen. Und das findet hier teilweise auch statt. Also es ist so, in Japan sehen tatsächlich viele ihre Haustiere wirklich als vollwertige Familienmitglieder und behandeln sie halt auch so. Ja, das gibt es in anderen Ländern auch, aber in Japan ist es halt weit verbreitet. Und da wird dann sich halt natürlich auch ordentlich was gegönnt.
Ja, solange halt auch Gott das Wissen damit auch sich verbreitet, weil korrektes Verhandeln seiner Haustiere ist leider nicht immer der Standard, ne?
Ja, leider. Ja,
ich meine, manchmal sind es ganz kleine Sachen, die sich nur über Jahre bemerkbar machen, aber die richtige Diät ist halt für dein Haustier ganz wichtig, ne?
Ja.
Leckerlis sind schön und gut, aber wenn die nur das eine sind, was man zu fressen bekommt, dann ja.
Übrigens, mal ganz kurz zu den Leckerlis, nur um das mal ganz kurz oder andersrum, ich frage jetzt mal so. Was meint ihr, welche Art von Leckerlis, also für welches Tier hat den größten Zuwachs bekommen?
Katzen.
Richtig. Hundesnacks verzeichneten in den Zeitraum nämlich einen Zuwachs von 7,8% im Vergleich zu 2017. Der Markt von Katzenleckereien wuchs im gleichen Zeitraum um 97,2%.
Okay. Ja, so eine Katze passt halt auch besser in eine Einzimmerwohnung als so ein Bernardiner, ne?
Ich wollte sagen, die Katze macht weniger Arbeit, aber das gleich ums Doppelte, das ist natürlich, ja. Also Japan kann sich jetzt definitiv als Katzenland schimpfen, nicht als Hundeland.
Naja, war es ja eigentlich eh immer schon.
Ja.
Ja. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber es ist halt schon heftig. Es gibt so farbenwechselndes Katzenstreu zur Überwachung der Gesundheit. Tierfreundliche Feuchttücher wurden jetzt angekündigt. Hundewindeln und, wo man sich echt so denkt, bitte?
Also ich meine, das sind ja irgendwie recht, sagen wir mal, praktische Produkte. Aber ich hab immer so die Sorge, wenn so ein Trend halt auftaucht, dass halt auch minderwertige Produkte auf den Markt kommen. Zum Beispiel für Nagetiere gibt es ja so Plüschhäuser oder so, hat man bestimmt schon mal gesehen. Davon wird auch zurzeit der Markt überschwommen, auch vor allem aus Amazon. Und die sind halt nicht wirklich tierfreundlich, die Produkte, meistens besonders, wenn sie billig sind. Also meine Sorge ist halt auch so, dass mit dem Anstieg der Produkte auch die Qualität wieder darunter leidet.
Ja. Das passiert aber automatisch, spätestens wenn China sich anmeldet.
Oh ja, also da kannst du, ich glaube seit, oh Gott, wie heißt denn diese andere Einkaufs-App, die hier vorscheint, hier Wish oder wie das hieß, da gab es auch so viel Zeug für Tiere. Das sah alles süß und niedlich aus, aber nee.
Gibt es da jetzt nicht so einen komischen Online-Shop neu aus Japan, aus China, der riesengroß ist?
Temu.
Genau, und vor dem kann man ja wirklich nur warnen. Das ist ja, qualitativ unterirdisch. Und umweltaspekttechnisch lassen wir das auch mal lieber.
Also nicht nur das, dass die Produkte halt sehr fragwürdig sind. Wie gesagt, man sollte niemals billige Haustierprodukte aus China kaufen. Also ich kann garantieren, dass die nie gut sein werden. Das Ding ist auch ein Datenmonster. Also das ist im Prinzip ein Trojaner, den man sich mit Applaus auf dem Handy installiert. Das ist schlimmer als Amazon, Shine, Wish und wie die alle anderen sonst heißen zusammen. Also
boah.
An unsere Hörer, bitte installiert es euch nicht, es lohnt sich nicht.
Nein, es wird also auch eindringlich von der Expertenseite komplett gegen das Ding gewarnt. Ist auch absolut nicht zu empfehlen, auch wenn er günstig ist, aber nein.
Ja, nee, wenn man einfach ein bisschen wartet, dann findet man auch alle paar Monate bei Aldi oder Lidl irgendwas fürs Haustier für günstig.
Ja, das stimmt.
Und außerdem gibt es ja auch sowas wie, wie heißt die Dinger, Prime Day oder Black Friday und. Also Möglichkeiten, irgendwo was günstig zu ergattern, hat man immer. Und außerdem, ein Haustier ist immer noch ein Tier. Man muss es nicht vermenschlichen.
Nö, es ist kein Anziehpüppchen und auch kein
Partnerersatz
oder was es sonst noch sein soll.
Und es ist auch nicht das eigene Kind. Es ist halt da und das ist schön und das ist toll, aber es ist immer noch ein Tierchen.
Ich höre gerade ganz viele Hörer mit Schnappatmung, Micha.
Ja, tut mir leid. Tut mir leid, sorry. Ich weiß, ich habe eine komische Sicht auf manche Dinge, ich kann es nicht ändern. So, ein anderes wichtiges Thema. Wenn man in Japan sein Geschlecht im Familienregister ändern lassen möchte, dann schreibt das Gesetz zur Geschlechteridentitätsstörung vor, dass man sich eine Geschlechtsumwandlung tatsächlich unterziehen muss in Japan. Ja. Jetzt ist es so, ein Transmann hatte vor dem Familiengericht in Shizuoka eine Klage eingereicht dagegen, mit der Begründung, dass halt dieser Eingriff für ihn absolut nicht gut ist und dieser Zwang gar nicht sein darf. Und das Gericht hat ihm tatsächlich zugestimmt und geurteilt, dass dieses Gesetz gegen Artikel 13 der japanischen Verfassung verstößt, der nämlich besagt, dass alle Menschen als Individuen zu respektieren sind. Das ist jetzt nicht so, dass das Gesetz damit schlagartig vom Tisch ist. Es steht auch momentan noch eine Verhandlung vor dem obersten Gericht in Japan aus. Aber zumindest ist das schon mal wieder ein Schritt in eine richtige Richtung, weil, seien wir mal ehrlich, sich einer Zwangsoperation und so weiter zu unterziehen und auch Hormonbehandlung zu unterziehen, das ist einfach
Ja, da war Japan wirklich extrem weit zurückgehangen, beziehungsweise eigentlich hätte es niemals so weit zurückhängen dürfen.
Tatsächlich geht es halt auch darum, seine Fortpflanzungsmöglichkeit zu verlieren.
Ja,
weil diese Eingriffe sind halt darauf ausgelegt, dass du praktisch alles, was dich irgendwie im Entferntesten mit deinem anderen Geschlecht identifiziert hat, entfernt wird, was halt auch heißt, dass man halt sterilisiert wird automatisch, auch wenn sie es nicht so nennen. Diese Praktik ist tatsächlich sehr verpönt, war aber früher in anderen Ländern auch vertreten. Also es ist nicht, dass wir das mal nicht gemacht haben. Aber mittlerweile sagt man, das ist halt ein grober Verstoß gegen die Menschenrechte. Und Japan ist auch tatsächlich das einzige der großen Industrieländer, das das noch praktisch gesetzlich festgelegt hat und wofür sie auch sehr stark kritisiert werden, weil es ist halt ein extremer Eingriff.
Ja. Also es war eigentlich schon abzusehen, dass sobald das mal vor Gericht kommt, dass auch in Japan es dann heißt, das ist Unsinn, das ist verfassungswidrig. Es ist halt einfach, niemand hat sich sonst irgendwie darum bemüht, dagegen vorzugehen.
Ja, doch schon.
Also es wird schon sehr lange drum gekämpft, dass das...
Das ist richtig. Ja. Und 2019 war das tatsächlich so, da gab es schon mal eine Klage, da hat das oberste Gericht halt entschieden, dass das Gesetz verfassungsmäßig ist, aber es muss im Einklang der gesellschaftlichen Veränderungen regelmäßig überprüft werden.
Tatsächlich. Ich habe gedacht, dass einfach da, weil einfach nicht Repräsentation da ist, dass da nicht wirklich was getan wurde deswegen. Wir wissen ja, wir haben die LDP oben, Mann.
Anhand dessen, dass die Zahl derer, die ihr Geschlecht ändern lassen, deutlich, also immer weiter ansteigt. Also 2019 waren es zum Beispiel 948 Personen. 2018 waren es noch 868 Personen. Also die Zahl steigt tatsächlich stetig. Ist das schon von großem Interesse.
Ja, wobei, man muss ja dazu sagen, diese Anpassungen sind ja nur offiziell in Zahlen gefasst, weil sie halt wirklich in diesem Familienregister stattgefunden haben. Das heißt, die haben halt diese medizinischen Eingriffe über sich ergehen lassen müssen. Man muss übrigens mal dazu sagen, die sind auch nicht ganz ungefährlich. Also das ist ein schwerwiegender Eingriff, muss man sagen. Und man denkt ja, die Leute, die sich praktisch als trans identifizieren oder die halt eigentlich gerne eine Geschlechtsanpassung hätten, eigentlich viel, viel höher sind in Japan. Und die Zahlen sind eigentlich auch nur gestiegen, nicht weil es auf einmal plötzlich mehr gab, sondern weil halt auch die Akzeptanz gestiegen ist. Ne? Also in Japan ist man damit ja, wie auch mit gleichgeschlechtlichen Paaren, geht man damit viel offener mittlerweile um. Deswegen sind auch die Zahlen wahrscheinlich höher. Das ist nicht, dass die auf einmal da sind.
Nee. Ich denke, wenn man das untersucht, dann wird man mal finden, dass schon, was weiß ich, wie viele Jahrzehnten genug Leute da waren in dem Bereich. Ne? Nur halt, sie haben sich dann halt still und heimlich verhalten, wie das halt immer so ist. Ne?
Yep.
So, kommen wir zum nächsten Thema. Kommen wir nochmal wieder zu YouTuber.
Wieder so ein Trend.
Ja, genau. Es gibt nämlich tatsächlich einen neuen Trend. Und zwar gibt es mittlerweile YouTuber, die Bürgerverhaftung vornehmen. Und das sorgt momentan für ganz gewaltig Ärger, weil es erstens immer mehr werden. Und sie halt blöderweise auch, ich sag mal, das Recht ein bisschen außer Acht lassen. Also zum Beispiel Schutz auf die Privatsphäre oder dass die meisten von diesen Verhaftungen eigentlich im Prinzip totaler Blödsinn sind. Mal ganz kurz, das japanische Strafgesetz in Japan sagt, dass Privatpersonen sogenannte Bürgerverhaftung vornehmen können, wenn sie Zeuge eines laufenden Verbrechens werden und der Täter auf frischer Tat ertappt wird. Und dann findet man halt solche Videos, wo halt ein Mann einem jungen Mädchen hinterher schaut am Bahnhof und im nächsten Moment wird er dann eben von einer Gruppe festgenommen und ein YouTuber filmt das Ganze ganz lustig. Problem ist, das landet natürlich dann auf den Plattformen. Meistens unverpixelt, was, wie gesagt, schon mal einen Verstoß darstellt. Und, die Leute werden ja dann auch nach dieser Bürgerverhaftung auch zur nächsten Polizeistation gebracht, wo dann der vermeintliche Täter eigentlich in der Regel wieder gehen darf, weil das eigentlich gar keine Straftat war. Aber dadurch, dass das halt auf YouTube landet, haben die Personen dann mit ganz schön viel Problemen zu kämpfen, weil wir wissen, in Japan ist man da nicht zimperlich, was das Thema angeht.
Wobei, meine Frage ist, ist es nicht eigentlich verboten, Privatpersonen in Japan ohne Erlaubnis praktisch zu filmen und das zu veröffentlichen? Also gibt es da nicht eigentlich so ein Persönlichkeitsrecht?
Ja, es gibt halt den Schutz der Privatsphäre, aber das wird auch nicht so ganz ernst genommen anscheinend.
Also wir lassen das, das Fake-Verbrechen sorgt für Aufmerksamkeit, aber das eigentliche Verbrechen blenden wir mal jetzt aus, ne?
Also, soviel ich weiß, ist es nicht exakt so wie bei uns mit den Rechten zum Beispiel am eigenen Bild in Japan.
Ja, nein, aber das ist definitiv nicht.
Ja, aber es ist schon ähnlich. Ne? Es ist nicht so, dass das eigentlich erlaubt wäre. Ne? Ich meine, diese Bürgerverhaftung gibt es auch bei uns. Ne? Heißt bei uns das Jedermannsrecht.
Ja.
Aber davon höre ich nie was in den Nachrichten. Anscheinend wird es nicht wirklich benutzt groß.
Nein, meistens rufen wir halt selbst die Polizei, statt die Leute zur Polizei zu bringen.
Ja,
was auch Sinn macht.
Muss man auch dazu sagen, es ist immer ein ganz schmaler Grad von, okay, das ist jetzt gerechtfertigt und das ist halt dann eben Nötigung. Da sind unsere Gesetze ein bisschen schärfer und das ist auch gut so, weil das sieht man ja an, letzte Generation. So wie sich manche Autofahrer da benehmen, um die Straße frei zu bekommen, ist alles andere als in Ordnung. Auch wenn einige sagen, ja, nee, das darf man, das ist Notwehr. Nein, ist es eben nicht. Und so ist es halt eben auch mit dieser Jedermannsverhaftung. Das ist ganz, ganz schmaler Grat und da sollte man höllisch aufpassen. Hinzu kommt, es ist auch nicht ganz ungefährlich beim richtigen Verbrechen. Da ist es immer ganz gut, einfach die Polizei zu rufen und denen ihren Job machen zu lassen.
Ja.
Dafür sind sie da, dafür werden sie bezahlt. In Japan ist es halt so, was das Recht auf Privatsphäre angeht, es gibt es, aber das ist, beißt sich auch ein bisschen mit dem Presserecht etc. und so weiter und das ist halt alles nicht ganz so einfach. Von daher, nö. Das Problem bei den Videos ist aber, sie liefern halt einfach in der Regel keine handfesten Beweise, ob ein Verbrechen überhaupt stattgefunden hat.
Ja, und logischerweise ist das beliebt, ne? Weil Aufmerksamkeit ist halt die große Währung des Internets.
Also,
ne?
Als Beispiel, der YouTuber, der dieses Video des Mannes am Bahnhof gemacht hat, hat seit Februar 280 Videos genau so veröffentlicht. Und er sagte halt in einem Interview, dass er gezielt an Bahnhöfen oder auf der Straße nach solchen verdächtigen Personen Ausschau hält. Und sie halt dazu bringt, sich für ihr Verbrechen zu entschuldigen oder sie der Polizei zu überstellen. Also im Prinzip, ich begehe eine gezielte Genötigung, wenn gar kein wirkliches Verbrechen stattgefunden hat, weil tut mir leid, aber einfach mal jemanden hinterher schauen. Na mein Gott, also jetzt mal ernsthaft, das passiert ständig.
Gott, 280 Videos in 8 Monaten, ey. Ja. Hast du eine Quote, die du erfüllen musst oder was? Was ist denn das für ein Unsinn, ey?
Naja,
das kann man den Kopf schütteln, ne?
Immerhin, also das Video hat, von dem ich vorhin geredet habe, 36 Millionen Aufrufe erhalten. Auch nach, also zusätzlich, nachdem es dann auf X noch veröffentlicht oder Twitter oder wie man das Ding jetzt auch immer nennen mag, veröffentlicht wurde. Das ist wirklich krass.
Das ist echt krass. Ja, nee, das ist, da muss man eigentlich sofort gegen vorgehen, weil wir wissen, wie ansteckend sowas sein kann und wie schädlich solche Trends sein können, ne?
Ja, das ist das Problem. Dagegen vorgehen kann man aber gar nicht so einfach, weil das Recht mich in dem Moment auch sagt, naja, das könnte ja auch Pressearbeit sein, ne?
Es ist ja schwierig. Also ich bin mir auch gar nicht sicher, dass diese Leute wirklich irgendwie größere böse Absichten haben, aber es ist halt definitiv der falsche Weg, sowas zu machen. Also das geht so nicht.
Man muss mal ehrlich sein, ich würde den meisten Leuten. Gut, vielleicht keine böse Absicht unterstellen, aber zumindest reine Blödheit und Klickgeilheit.
Ja, das meine ich halt.
Also mit der eigentlichen Sache, so, wir wollen Verbrechen verhindern, hat das garantiert nichts zu tun.
Nee. Also vielleicht denken sie tatsächlich, dass sie irgendwie was Gutes tun, aber es ist halt Bullshit, ne? Also.
Ja, aber dann sagen wir mal ehrlich, wenn manche YouTuber, / TikToker oder was weiß ich nicht, was es noch alles gibt, denken, dann funktioniert das sowieso nicht. Da kommt immer so gegürtete Blödsinn.
Ich finde halt nur interessant.
Ich sage halt, warte, nur damit ich nicht umgebracht werde. Nicht alle, das halten wir kurz fest.
Ja, okay.
Es gibt auch wirklich tolle.
Ja, das stimmt. Wir verteufeln nicht den Influencer oder. Content Creator, wie man das auch so schön nennt.
Ja, genau, ne? Content Creator war es. Nein. Also so Sachen wie zum Beispiel Simplicissimus sind absolut genial.
Hm. Nee, ich finde das eigentlich nur interessant, den Zeitpunkt der Meldung, der kommt, weil du meintest ja, wir haben noch was zu YouTubern zu sagen und ich dachte, wir fangen jetzt wieder mit dem guten Johnny Somalia an.
Ja, den hatten wir ja letzte Woche, ne? Oder vorletzte?
Ja, genau.
Ich weiß gar nicht wann.
Das ist eigentlich auch nicht so wichtig. Aber das ist halt, der wurde halt auch aus fast ähnlichen Gründen festgenommen, bloß weil dass er nicht versucht hat, irgendwie jemanden festzunehmen, sondern hat, dass er einfach nur gefilmt hat, wie er Leute belästigt und nervt. Ja. Und das ist halt interessant, dass das jetzt auch so zu diesem Zeitpunkt kommt. Also wer weiß, vielleicht hat jetzt die Polizei so ein bisschen ein Auge auf solche Sachen, was sehr wünschenswert ist, weil. Wie du schon meintest, solche Sachen gibt es immer unter der Hand. Manchmal sind die Leute mehr oder weniger berühmt, aber Schaden entsteht halt trotzdem. Also es wäre eigentlich sehr wünschenswert, wenn man da so ein bisschen jetzt aufpasst.
Ja, man muss auch mal ganz ehrlich sein, es ist eigentlich auch, oder wäre auch tatsächlich gut, endlich mal, auch dass die Politik mal durchgreift, gerade bei solchen Vögeln wie dieser Johnny Somali, das ist ja nicht ein Phänomen gewesen. Das kommt ja ständig vor. Er war jetzt bisher nur die härteste Nummer, die mal da war. Aber
der hat
sogar
die Spitze getrieben, ne?
Ja, der war ja auch wirklich, also der ist echt,
Der wurde übrigens erneut verhaftet, ne?
Also, ja, ich weiß, habe ich auch schon mitbekommen.
Der kriegt seine nächsten 23 Tage Haft.
Gott, ich hoffe, der fliegt bald raus, ey. Nee, aber es ist halt so, wenn die Menschen eh schon über zu viel Tourismus leiden, und das tun sie teilweise, weil der Tourismus ist heftig, auch wenn die Touristen es nicht böse meinen, das halten wir mal fest. Man muss aber immer bedenken, es gibt halt eben immer noch die Normalbevölkerung. Das ist so bestes Beispiel Ballermann. Das finden die Anwohner da auch nicht mehr so toll. Kann ich auch nachvollziehen, weil es benehmen sich halt leider einige ziemlich daneben, das ist nun mal leider so. Und da sollte man lieber von Anfang an sagen, nee, komm, den schieben wir einen Riegel vor. Wenn sowas vorkommt, fliegt er halt gleich raus. Bumm, Einreiseverbot, Sache erledigt, Ende. Ich halte das in dem Moment für gerechtfertigt, weil es schadet einfach beiden Seiten. Es schadet sowohl den Einwohnern, wie aber halt auch den Touristen, weil man unterscheidet irgendwann einfach nicht mehr. Naja gut, das war jetzt halt ein Einzelfall, sondern klar, kennen wir alle. Dann hast du, nein, die Touristen sind es gewesen und nicht der eine Tourist.
Ja. Mann, ich bin nur froh, dass so ein Trend nicht irgendwie die Runde gemacht hat, als diese ganzen Superheldenfilmen vom Wabel auf ihrer größten Welle geschwommen sind, weil maskierte Rächer mit Gerechtigkeitssinn, die irgendwie Selbstjustiz veranstalten, das braucht keiner. Das wird die Polizei auch bestimmt
nicht besonders begeistert TikTok, von. Oder?
Nein, tue ich wirklich nicht.
Den Trend gibt es schon seit Jahren in Amerika, nur so als Hinweis.
Ich meine, ja, aber halt nicht so riesig, Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank nicht, aber er ist zumindest da.
Na. Na.
So, kommen wir noch mal eine Runde zur Politik. Oh. Ja, das ist immer wieder lustig. Es ist nämlich so. Der liebe Premierminister hat ein dezentes Problem, was immer größer wird. Und das Thema hatten wir jetzt ja vor kurzem erst wieder. Jetzt aber nochmal, weil es kam eine neue Umfrage und so langsam lache ich mich wirklich kaputt. Denn seine Umfragewerte sinken immer weiter und man traut ihm mittlerweile nichts mehr zu. Tatsächlich ist es so, dass die Nachrichtenagentur Gigi Press jetzt eine aktuelle Umfrage rausgebracht hat diese Woche für diesen Monat. Und da lag die Zustimmung für das Kabinett nur noch bei 26,3% und damit 1,7 Punkte niedriger als im Vormonat. Die Ablehnungsquote stieg hingegen um 2,3 Prozentpunkte auf 46,3%. Und damit so ähnliches Niveau wie im August. Aber das ist gar nicht so das Hauptding. Tatsächlich sind die häufigsten Gründe für die Ablehnung, dass man absolut keine Erwartung mehr in den Premierminister und das Kabinett hat. Und auch das Vertrauen in den Premierminister ist halt, ja. Die Kabinettsumstellung im September, die ja eigentlich dafür sorgen sollte, dass die Umfragewerte wieder nach oben gehen, die wird auch von sehr vielen wirklich sehr negativ bewertet. Und das ist auch schon ganz schön heftig. Hinzu kommt, und das ist das Interessante daran, ist, dass auch die Unterstützung der für die LDP und für die Komeito, also die Regierungskoalition, nach unten gesackt sind.
Mhm. Ja. Aber und so viel ich das sehe, ist dann auch gleichzeitig die Unterstützung für alle anderen Parteien nach unten gesagt. Irgendwie hat da keiner mehr Vertrauen
in die Politik. Nee, ja? das ist tatsächlich gar nicht so. Aber die Nippon Ishinokai, also die japanische Innovationspartei, die sich momentan so als Koalitionspartner anbietet, die sind da gerade ganz stark dabei, die haben auch Punkte verloren. Die Opposition konnte sich zumindest ein bisschen halten, aber da habe ich leider die genauen Zahlen nicht bekommen. Schade eigentlich, die haben sie irgendwie vergessen zu veröffentlichen. Aber es ist halt schon so, okay, wir haben absolut keine Erwartung mehr an den Premierminister. Yay. Und übrigens der Grund, warum man sagt, naja gut, es ist trotzdem gut, dass er noch da ist, ist einzig und allein, weil man keinen anderen Politiker momentan zutraut, Premierminister zu spielen.
Ihn mit eingeschlossen.
Ja, ihn eingeschlossen, aber er ist anscheinend das geringere Übel.
Ich frage mich, ob das so Syndrom von der deutschen Politiklandschaft ist, aber ist es nicht dann so langsam an der Zeit in Japan, dass sich neue Parteien bilden? Weil wenn halt wirklich die Anzahl von Leuten, die sagen, es gibt gar keine Partei, die ich irgendwie unterstützen könnte jetzt im Moment, so groß sind, ne, dann wird doch irgendjemand auf den Plan dann stoßen und sagen, ja, dann versuchen wir diese Stimmen abzufalten, weil das ist ja auch eine Karriere, die man machen kann, ne?
Ja, gibt es garantiert oder wird auch kommen. Ich meine, sagen wir mal ehrlich, es gibt mehrere Strömungen, die dann ankommen. Auf der einen Seite sind das halt die sehr Rechten. Die Konservativen versuchen dann halt eben einfach ein bisschen den Weg wieder zu ändern, damit man halt mehr auf Interesse stößt und so weiter und so fort. Also es endet halt trotzdem in Gerangelei. Das erleben wir hier ja auch. Also wir haben hier eine Partei, die ja bekanntlich versucht, momentan so die ganzen Krisen und so weiter auszunutzen. Dann haben wir halt eine konservative Partei, die so tut, als wäre sie die Partei, die gerade die Krisen versucht auszunutzen und dabei wächst. Wobei, kleiner Funfact, habt ihr das mit dem Bürgermeister mitbekommen, der in...
Waren noch mehrere, oder?
Ja, sie aber...
Protest ihr Amt niedergelegt haben.
Nee, nicht niedergelegt. Es geht um den ersten AfD-Bürgermeister.
Ach so, okay.
Der hat im Wahlkampf sehr viel versprochen. Tja, das Problem an der Geschichte ist, also so Sachen wie, der Kindergarten wird kostenlos, das hat sich erledigt. Nein, er wird um 60% teurer. Das ging aber schnell mit dem Wahlversprechen woanders hin feuern. Also da ist die AfD bekanntlich sehr groß. Aber gut, wir reden hier über Japan. Es ist halt so, die Politiklandschaft ist halt schwierig. Ja, die LDP wird auch weiterhin fest im Sattel sitzen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, weil eben an irgendwas anderes wählt man halt eben die LDP. Aber es ist für die LDP auch nicht mehr so einfach. Und die Frage, die sich stellt, ist halt, wird der Premierminister noch eine zweite Legislaturperiode schaffen? So wie es aktuell aussieht, eher nicht.
Ja, es ist alles gerade etwas sehr holprig dort in der Regierung.
Richtig.
Ich frage mich, ob er es bis zum Ende dieser Legislaturperiode schafft. Ne? Ich meine, dieses Jahr ist ja noch 2 Jahre, hat die ja noch. Ne?
Naja, die Frage ist immer noch, ob er Neuwahlen anstößt. Die Wahrscheinlichkeit wird halt immer größer. Die Gerüchteküche kocht ja schon seit ich weiß nicht wie lange. Es wäre nicht verwunderlich.
Also viel Verdruss in Japan.
Ja, politisch sowieso. Da wird sich auch nichts mehr dran ändern. Jedenfalls nicht so.
Nee, also das hat sich ziemlich festgefahren.
Ja.
Ist ein bisschen schade, weil du kannst ja mit gescheiter Politik oder mit überhaupt irgendwas an Politik, da merkt man schon, dass die Einflüsse teilweise sehr groß sind. Wenn man die Außenpolitik schaut, dann ist es einem wirklich so, als wäre die Meinung und Stimmung der Leute irgendwie stark gekoppelt mit dem Ton, der in der Außenpolitik angeschlagen wird. Ne?
Ja, das ist aber auch nicht verwunderlich. Ich meine, wir müssen mal ehrlich sein. Außenpolitisch läuft es so, Japan war eher so lange, lange Zeit eher so der oh, da ist ein Popo, da kriege ich jetzt rein. Abe war eher so ein ich duck mich mal weg und mach überall Liebkind. Da ist Kishida tatsächlich ein bisschen anders. Kishida hat es tatsächlich geschafft, dass Japan wieder eine laute Stimme hat außenpolitisch. Da ist er auch wirklich gut drin. Also das kann er, das muss man mal ganz, ganz ehrlich sagen. Da auch Hut ab, das ist eine Kehrtwende, der Wahnsinn. Aber das reicht halt leider nicht aus, wenn es innenpolitisch nicht läuft. Und Japan hat ja die gleichen Probleme im Prinzip, die wir hier auch haben. Es gab ja jetzt ich glaube, das ist eine R&V-Versicherungsstudie, so die größte Angst der Deutschen. Und da steht ja zum Beispiel die Lebensmittelpreise ganz oben oder halt auch Wohnungen, Energie und so weiter. Und natürlich, klar, Ausländer war ja irgendwo logisch, dass das kommt. Wir haben anscheinend sonst keine Probleme mehr. Und das ist in Japan tatsächlich ähnlich. Auch da macht man sich unglaublich viele Sorgen, ob man sich überhaupt noch sein eigenes Leben leisten kann, weil es einfach immer teurer wird. Und leider verpennt die Regierung auch abzubremsen. Man plant zwar jetzt gerade Maßnahmen, aber die Maßnahmen ziehen eher wieder auf die Wirtschaft ab. Und das ist auch mit uns gleichzusetzen, weil, sorry, aber unser Finanzminister, tut mir leid, wenn ich das so sage, ist ein... der hätte nie Finanzminister werden dürfen, weil... Sparkurs jetzt zu machen, ist ungefähr das Fatalste, was er machen kann.
Ja, Sparkurs machen und dabei noch Gelder ausgeben für Steuersenkungen.
Wobei man sagen muss, er hat aber den Vorteil, in Deutschland sind es ja bekanntlich immer die Grünen, die in dem Moment gar nichts dafür können, aber schön, es sind halt die Grünen. Und nein, übrigens, nur mal um das klarzustellen, das wurde mir jetzt letztens auch schon wieder vorgeworfen, ich bin kein typisch Grüner oder kein Linker oder was weiß ich was. Ich versuche nur, einfach die Sache mal ein bisschen nüchterner zu betrachten. Und Japan, wie gesagt, hat halt das gleiche Problem, nur dass die keinen Sparkurs haben, aber es wird halt einfach auch zu wenig für die Menschen getan. Und klar löst das eine Politikverdrossenheit auf, weil man sagt ja halt auch, die Politik ist zumindest sehr stark dafür verantwortlich, jetzt nicht für 100%, die sollen ja nicht mein Leben lenken, aber gewisse Bereiche, da sind wir machtlos, da muss die Politik ran. Und aktuell sind sie halt nicht dran. Also sie haben es jetzt geschafft, den Benzinpreis wieder zu senken, weil sie die Subvention verlängert haben, aber die Lebensmittelpreise explodieren.
Ja. Politikverdrossenheit ist wirklich ein Gift. Ne? Wenigstens bei uns, wenn man es so lange vergeigt wie die FDP, kriegt man auch einen Denkzettel und sie kratzen wieder an ihren 5%-Hürden herum. Aber es ist nicht so, dass die FDP exakt dasselbe wieder fährt. Ne?
Das Problem ist aber leider auch, lernfähig sind Politiker auf der ganzen Welt dann anscheinend nicht. Also ich meine, kurz nach der Wahl sagte Kubicki, wir müssen den Kurs ändern und noch stärker gegen die Grünen, wo ich mir so denke, ja genau, das ist das Problem. Ganz genau, total, weil naja, ich gebe es auf, egal. Das macht mein Fieber heute nicht mit. Und in Japan ist es halt so, da ist das Problem, dass die LDP einfach viel zu sicher in den Sattel sitzt. Und dadurch denkt man sich halt, okay, wir können uns wirklich alles leisten. Und ich meine, die LDP hat schon einiges verbockt, gerade auch unter Abe. Und immer geht's mit einem blauen Auge davon. Das ist halt einfach so. Und natürlich schürt das dann erst recht eine Politverdrossenheit.
Ja, und auch zu einer Lernverdrossenheit von der Regierung, ne, wenn sie mal mit einem blauen Auge davon kommt, ne? Auf jeden Fall, ne? Die öffentliche Meinung steht auf jeden Fall gegen sie. Die öffentliche Meinung ist aber auch, ist beeinflussbar, ne? Man sieht es direkt. Die öffentliche Meinung von Japan gegenüber Südkorea hat sich ja in letzter Zeit sehr, sehr positiv wieder entwickelt, nachdem wir viel Streitereien davor hatten in den Jahren, ne? Sieht es jetzt wunderbar aus. Und im gleichen Gegenzug dazu ist die öffentliche Meinung gegenüber China wegen der jetzigen Außenpolitik, die China fährt, so schlimm wie seit einer Weile nicht mehr. Ne?
Ja, das wundert mich allerdings auch nicht.
Ja, also es geht wirklich im Moment ein bisschen drunter und drüber, was so politische Meinungen angeht in Japan. Und nicht allzu viele schöne Emotionen dabei. Ne?
So kann man das natürlich auch umschreiben.
Ja,
vorsichtig ausgedrückt.
Halt hat Auswirkungen. Die, das hat auch dann Auswirkungen auf die geliebte Wirtschaft der LDP, weil logischerweise, wenn die Meinungen und ja, die offizielle Ton zu China nicht gut ist, dann stimmt es auch nicht mit den Reisen nach China, ne? Und wahrscheinlich auch nicht den Reisen von China. Und das ist natürlich ein wichtiges Ding für beide Leute, ne?
Eben, also eine ganz aktuelle Umfrage sagt aktuell, dass mehr als 92% der Japaner einen sehr schlechten Eindruck vom Nachbarland haben. Und das ist ein dezenter Anstieg. Es waren schon immer sehr viele, muss man dazu sagen. Mhm. Aber so schlecht war es halt das letzte Mal erst 2014. Es ist halt so, dass man natürlich sieht, okay, woran es halt liegt. Das ist eben klar, die Wassereinleitung und so weiter und so fort. Was irgendwo verständlich ist. Und es ist halt auch so tatsächlich, dass in China mittlerweile ganz, ganz viele sagen, und zwar tatsächlich die Mehrheit, dass sie lieber nicht nach Japan reisen wollen, obwohl Japan halt ein sehr beliebtes Reiseland ist, weil man da gut einkaufen kann. Mhm. Andersrum möchten halt eben 80% der japanischen Befragten nicht mehr nach China dampfen, weil man halt sagt, nee.
Ist verständlich, aber auch wieder eine doofe Situation, ne?
Ja, müssen wir durch. Hoffentlich ist es nur so eine Phase, ne, vom Anfang vom Herbst, dass irgendwie jeder aufeinander stinkig ist in der Welt gerade.
Ja,
aktuell. Das ist schlechte Wetter ist schuld, dass wir einfach nur miese Laune haben und weil wir irgendwie nicht gelernt haben, damit irgendwie umzugehen,
das sagst
fangen
du über
wir
ein
einfach
Land,
irgendwelche Konflikte an.
Das sagst du über ein Land, das die ganze Zeit jetzt in der Hitzewelle saß. Sehr schlechtes Wetter. Total. Nee, das Problem ist halt, man bekommt natürlich mit, was China da veranstaltet. Also auf der einen Seite ein Importverbot für japanische Meeresfrüchte verhängen, aber dann gleichzeitig mit seinen eigenen Schiffchen genau in den Gewässern angeln, wo man halt sagt, nö, wenn der Fisch dann von Japanern eingefangen wird, dann ist das nicht gut. Dann ist es verstrahlt, aber wenn wir das machen, ist alles in Ordnung. Und halt eben natürlich bekommen die auch mit, dass in China eine anti-japanische Stimmung geschürt wird seitens der Regierung und so weiter. Dass das nicht gut ankommt, ist irgendwo verständlich. Außerdem, man könnte ja jetzt fast sagen, naja, Japan und Südkorea nähern sich wieder an. Japan braucht ein neues Land, mit dem das sich streiten kann, ne?
Oh ja, stimmt.
Nein, das ist jetzt als Scherz gemeint. Nicht, das ist jetzt keine Theorie oder so, aber man könnte es fast denken.
Ja. So ein Mist, echt, ey.
Naja. Die Länder waren sich ja noch nie wirklich grün. Es gibt ja noch andere Streitthemen, wie zum Beispiel Taiwan, da guckt man ja auch mit Sorge hin. Außerdem ist es nun mal so, China rüstet ganz extrem auf und wird halt gerade so in dem Gebiet militärisch ja immer stärker. Und das beobachtet Japan ja auch mit Sorge, insbesondere weil man ja noch so einen anderen unliebsamen Nachbarn hat, der ja ständig mit Raketen um sich wirft. Da ist das schon irgendwo verständlich. Und natürlich sagen die Leute halt auch, ja, wir befürchten halt auch zum Beispiel, dass es irgendwann eskaliert, wenn halt China sagt, hört Taiwan ab zu uns, ne? Ja. Und so weiter. Und auch so ist es eben so, China ist bekanntermaßen politisch nicht so zimperlich. Der kann schnell mal auf die Idee kommen, das ist jetzt meins, fertig. Und das schürt halt natürlich Ängste. Und das ist dann logisch, dass die Meinung halt eben da runterkachelt.
Ja, also ja, im ostasiatischen Raum sind viel mehr Baustellen da als in unserer direkten Nachbarschaft. Ich meine, mit Russland streitet sich Japan um Inseln und Territorialstreite, ne? Und logischerweise auch wegen dem Krieg in der Ukraine, zu Recht. Da kann niemand Russlands Partei irgendwie ergreifen, wenn er noch ein paar, ja.
Sage, wenn er nicht die ganze Propagandaschokolade glaubt.
Ja, ja. Und logischerweise Nordkorea kann man auch nie vergessen. Die sind immer wieder dabei. Wenn man es dann vergleicht mit uns, ne, wir können uns allerhöchstens rumschlagen damit, dass in Polen Politik gemacht wird oder Wahlkampf damit, dass Deutschland immer an allem schuld ist. Aber das ist im Vergleich dazu zahm, ist das. Das ist
ja, das ist wohl wahr.
Mückestich ist es.
Man spricht halt nicht darüber, uns irgendwie bei uns einzumarschieren, ne? Oder irgendwelche Inseln uns wegzunehmen und solche Sachen. Also.
Na, aber bei uns hätte man ein leichtes Spiel.
Naja,
wir haben
das
so
stimmt
leichtes,
schon.
Wir haben so ein leichtes militärisches Problem, um das mal vorsichtig auszudrücken.
Ein logistisches Problem.
Man muss mal ehrlich sein, wir haben mittlerweile einen gar nicht so schlechten Verteidigungsminister, zumindest jemand, der endlich mal was von seinem Amt versteht, nicht so wie die vorherigen Eulen. Aber er kann halt leider auch nichts wirklich machen.
Naja, also so ein Panzer kannst du halt nicht aus der Luft her schnipsen, wenn du kein Geld hast.
Das ist das Problem.
Oder neue U-Boote oder neue Schiffe oder Flugzeuge oder Jets. Haben wir eigentlich irgendwas, was zurzeit funktioniert?
Das der ist Ofen, halt schade, dass das Zeug zu alt geworden ist, weißt du?
Nein.
Weil, sorry, Micha, red du zuerst.
Der Ofen.
Der Ofen?
Ja,
der Ofen. Der muss ja auch funktionieren, wir haben ja keine warme Unterwäsche.
Ja, der Punkt ist, der Ofen funktioniert, weil wenn die Soldaten auch nicht zu essen bekommen, dann wäre aber wirklich mein Land unter. Das ist so schon peinlich genug.
Ja, und das ist eine ganz wichtige Regel des Militärs. Wenn es im Essen nicht funktioniert, dann ist
Ende. Und dann erinnern wir uns mal noch liebevoll an das Sondervermögen, das irgendwie anscheinend nicht ankommt. Also es ist ganz kurios, aber gut, das ist Deutschland. Ich meine, was ist hier nicht kurios? So, aber weil wir gerade bei Meinungsumfragen sind, es gibt da noch eine andere, und zwar eine zu Südkorea. Tatsächlich ist es nämlich so, dass die Menschen in Japan das erste Mal seit über 10 Jahren einen positiven, oder die Mehrheit einen positiven Eindruck von Südkorea hat. Das ist schön zu lesen.
Ja.
Ja, man nähert sich ja jetzt an, ne? Wie wir ja schon gesagt haben.
Ja, Moment. Ach, die Umfrage zeigt nämlich auch, dass nur 28,9% von den befragten Südkoreanern eine positive Sicht auf Japan haben, was einen leichten Rückgang darstellt, und 53,5% eine eher negative Einstellung zum Nachbarland haben. Also in Japan ist es komplett umgekehrt. In Südkorea ist es komplett umgekehrt.
Okay. Ja,
man muss für mich dazu sagen, es ist ja so, dass der neue südkoreanische Präsident, der im Mai 2022 gewählt wurde, Yoon Suk-yeol oder so, ich kann den Namen nicht aussprechen, tut mir leid, ging ja auf Japan zu und hat gesagt, okay, ich biete euch jetzt hier mal einen Vorschlag an, wie wir den Streit um die Entschädigung ehemaliger südkoreanischer Zwangsarbeiter endlich beilegen können. Sein Vorgänger ist ja wirklich auf Konfrontation gegangen. Mit der Mischung von Shinzo Abe war das nicht so gut, weil die Beziehungen waren wirklich, also eiskalt ist noch nicht mal ein Wort, was dafür passen würde.
Hm.
Aber die Entscheidung oder dieser Vorschlag von dem neuen südkoreanischen Präsidenten ist nicht in der Bevölkerung so beliebt tatsächlich. Ja, und das merkt man auch an solchen Umfragen.
Im Endeffekt hat der halt im Streit dann nachgegeben, ne? Und Japan ist dann schon wieder besser rausgekommen bei der Angelegenheit, beziehungsweise es hat halt seine Position hier vertreten können.
Aber, und das muss man ändern. Man muss es mal ganz ehrlich sagen, die, also er hat nachgegeben, aber wenn man so die Hintergedanken davon nimmt, ich meine, Sicherheitsrisiko Nordkorea ist bekanntlich da, das ist nicht von der Hand zu weisen, plus Wirtschaft, die muss ja auch irgendwie am Laufen gehalten werden. Was ist also wichtiger, sich weiter zu streiten oder zu sagen, okay, ich sorge jetzt für die Generation, die gerade hier in unserem Land rumhopst, dafür, dass halt eben zumindest die Wirtschaft funktioniert und dass sie halt mehr abgesichert sind. Also man kann das jetzt ein bisschen zwiegespalten sehen. Ja, natürlich gehören diese Menschen für ihre Zwangsarbeit entschädigt. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Auch was Trostfrauen angeht und so weiter. Das ist eine ganz, ganz schlimme Thematik. Auf der anderen Seite muss man aber, glaube ich, auch ein bisschen unterscheiden, indem die aktuelle Situation und ob es dann vielleicht nicht doch besser wäre, mal darüber zu sagen, okay, ich sorge dafür, ihr bekommt eure Entschädigung, aber dann halt eben ein bisschen anders und dann, ganz ehrlich, um das jetzt mal salopp zu sagen, scheiß drauf, was Japan sagt, dann sollt ihr halt eben bekommen, was ihr wollt, dann sind sie ruhig. So nach dem Motto, gebt das schreiende Kind doch endlich die Schokolade.
Also, ja, so kann man es auch ausdrücken, aber du hast in gewisser Weise recht, weil es ist ja so gewesen, auch wenn das nicht vertraglich irgendwie festgelegt wurde, nachdem die da damals so dieses ganz, ganz simple und ja aussagekräftig lose Abkommen da abgezeichnet haben in den 60ern, da hat Japan doch tatsächlich einiges an Förderung und Wirtschaftshilfen und Geld rübergeschickt nach Südkorea, sozusagen als Streitschlichtung für das Ganze. Und deswegen denkt ja auch Japan die ganze Zeit von sich, die Sache ist erledigt, wir haben unsere Schuld getan. Das Problem ist nur, die Regierung von Südkorea hat das zwar alles voll in die Wirtschaft reingesteckt, das Geld, das daher kam, aber die Betroffenen, ne, diejenigen, die darunter leiden mussten, haben davon gar nichts gesehen. Jetzt ist die Sache die, man kann sagen, das ist jetzt nur eine Verantwortungsproblem der südkoreanischen Regierung war in der Vergangenheit. Stimmt aber auch nicht. Ja, die japanische Regierung hat da auch Verantwortung für. Ne? Und da reden sie sich heutzutage halt immer sehr gern raus.
Ja.
Aber die südkoreanische Regierung kann halt nicht einfach so das Problem lösen, indem es sagt, Japan sorgt dafür, dass alles hier beglichen wird. Und die bezahlen die Rechnung. Damit kommen sie auch nicht weiter.
Genau. Richtig. Nur so als kleinen Hinweis, es wird dazu demnächst ein Special geben. Wir haben dafür Fachleute uns mal eingeladen, um mal direkt mit darüber zu sprechen und halt auch mal die ganzen Hintergründe ganz genau für euch mal aufzurollen. Das ist nämlich ein unglaublich umfangreiches und facettenreiches Thema.
Ja. Besonders, weil die Bevölkerung auf beiden Seiten da nicht irgendwie nachgibt. Ich bin so froh, dass die Sicht der Japaner jetzt wieder positiver ist. Das ist auch nicht unbedingt etwas, was man mit Sicherheit erwarten kann, weil die sind auch dickköpfig.
Ja, das definitiv. Aber trotz allem muss man auch sagen, dass Südkorea einen gewissen Vorteil hat. Das ist die Popkultur. Die ist nämlich auch in Japan sehr beliebt. Tatsächlich, ich meine, weltweit ist mittlerweile die südkoreanische Popkultur unglaublich beliebt. Also Serien, Musik natürlich, klar. Und so weiter. Blöderweise mittlerweile leider auch Sekten.
Oh Gott, ja. Das Exportland Südkorea, das alles exportiert.
Ja, aber
Autos,
tatsächlich,
Technologie, Sekten.
Also es ist so, in Deutschland breitet sich gerade eine südkoreanische Sekte aus, wovor auch mittlerweile gewarnt wird. Da sollte ich wirklich höllisch aufpassen. Mhm. Aber halt eben, ich stütze mich ja nur auf die Popkultur, auch, wie heißt die, Manhwa? Manhwa heißen die, ne?
Ja, Manhwa, ja, das sind ja, genau, praktisch koreanische Mangas oder Comics.
Genau, auch die werden ja immer beliebter und so weiter und so fort. Und das ist so ein kleiner Korea-Boom. Und in Japan ist dieser Boom mal wieder komplett eingeschlagen. Den gibt es ja öfters mal, dass es dann halt so einen Korea-Boom gibt. Und das hilft halt auch natürlich, die Meinung in Japan ein bisschen zu ändern.
Mhm. Ja.
Verständlicherweise. Ich finde es gut, dass sich beide Länder endlich wieder annähern. Wäre schön, wenn wir das ganze Thema jetzt endlich mal vernünftig wie Erwachsene vom Tisch kriegen könnten, aber ich glaube, das werden wir in Japan nicht mehr erleben.
Ja. Wieder mal ein Beispiel zumindest für Softpower, ne, was die anrichten, was die bewerken kann.
Richtig. So, nächstes Thema. Wir haben ja noch die Sache mit den Schulen.
Schulen.
Wir kennen ja die lieben Schulregeln in Japan, ne? Also, denkt dran, bestimmte Kleidung tragen, auch die Unterwäsche muss gefälligst die richtige Farbe haben und bloß keine Frisur ändern. Und übrigens, da könnt ihr uns noch so häufig fragen, wir haben keine Ahnung, wie das mit der Unterwäsche kontrolliert wird. Ich will mir das auch gar nicht vorstellen, weil, nee. Es gibt aber noch andere Regeln. Und zwar gibt es Regeln, die sollen eine beruhigende Atmosphäre fördern, um einen störungsfreien Unterricht zu ermöglichen. Das Problem ist, Japan hat so den Hang dazu, ein bisschen in Richtung einheitlich zu gehen. Das unterdrückt ein bisschen den Individualismus und das erkennen halt mittlerweile auch immer mehr Schulen und überdenken ihre teils komischen Regeln.
Ja, das sind lauter so detailverliebte Regeln, die sich von wirklich von Schule zu Schule stark unterscheiden. Ne? Mhm. Da gibt's dann wirklich einen Unsinn, wie dass du beim Anfang des Unterrichts auf jeden Fall an deinem Platz sein musst. Ne? Das ist nicht so wie bei uns, der Lehrer kommt rein und dann sagt, jetzt setzt euch mal und dann machen wir Begrüßungen etc. Nee, wer da nicht an seinem Platz sitzt, dann gibt's ein riesen Donnergewitter. Oder
ja, und es gibt sogar eine Zeit, ab wann man dann vor dem Unterricht an den Tisch sitzen muss. Also zum Beispiel an der Shima Junior High School in Gifu ist es so, da gab es lange, lange Zeit die Regel, man muss vor jeder Unterrichtsstunde 2 Minuten vorher an dem Tisch sitzen. Und man muss dann auch gefälligst lernen. Diese Regel wurde 2022 abgeschafft. Und mittlerweile sagt man halt eben auch, hey, wisst ihr, was das Lustige ist? Wir haben überhaupt nicht gemerkt, dass der Lerneifer der Schüler auf einmal zusammengebrochen ist. Nö, es hat funktioniert.
Nee, logischerweise ist das nicht besonders hilfreich oder sinnvoll, wenn der Schüler dann das Klassenzimmer wechseln muss und von seinen 5 Minuten Pause noch 2 Minuten lernen muss, dann ist er nur am Rennen und nur am da hat er gar keine Pause.
Richtig. Außerdem setzt sich noch eine andere Sache durch, Meditation. Also es gibt halt jetzt was Neues, was sich langsam durchsetzt. Das ist eine kurze Meditation, um eben den Geist der Schülerinnen und Schüler zu erfrischen. Zum Beispiel hat die Fukuoka City Junior High School seit Juni das eingeführt, im letzten Jahr. Da wird vor Beginn der 6. Stunde eine kurze Meditation gemacht, also wirklich nur ganz kurz. Und danach fühlen sich die Schüler tatsächlich erfrischt.
Ja, kann ich bestätigen. Kommt auch aus dem Japanischen, ne, aus dem Karate. Da haben wir das auch jedes Mal gemacht vorm Training. Und auch in anderen japanischen Kampfsportarten ist das ziemlich verbreitet. Deswegen, das macht für mich völlig Sinn, dass sich sowas da verbreitet.
Also ich unterschreibe das. Ich gehöre zwar zu den langen Leuten, die ein bisschen länger meditieren täglich, aber ich fühle mich danach auch mal sehr frisch. Ja. Ja, und das breitet sich gerade aus. Also immer mehr Schulen sagen, hey, das Konzept übernehmen wir. Und das funktioniert anscheinend tatsächlich.
Ist doch schön, desto mehr Leute das praktisch übernehmen. Das, wir wissen ja, in Japan funktioniert am besten der Domino-Effekt. Wenn es viele machen, dann machen es auch immer mehr nach. Also, yay.
Ja, ja, vor allen Dingen ist es halt so, weil auch Experten eben sagen, es gibt halt Kinder, die tun sich nun mal mit diesen ganzen Regeln schwer. Also zum Beispiel das gemeinsame Heben der Hände oder das schweigende Aufräumen der Klassenräume und so weiter. Das ist halt für manche Kinder nichts. Das ist auch verständlich, weil jeder Jack ist anders, ne?
Außerdem sind Kinder, meine Güte, welches Kind schafft es schon, sich irgendwie an einen Regelkatalog zu halten? Ja, man kann ja froh sein, wenn die früh morgens die richtigen paar Socken und Schuhe anhaben.
Zum Beispiel. Mhm. Es ist halt auch so, dass ich in Gesprächen herausstellte, dass einige der von den Schulen aufgestellten Regeln in der Welt der Erwachsenen als absolut blödsinnig verurteilt wurden.
Ja. Ah ja, ich meine, wir hatten auch oft genug irgendwelche Artikel, über die wir gesprochen haben, wo wir uns eigentlich nur, ans Gesicht fassen konnten, weil Blödsinn dabei war. Ich meine, die japanischen Schüler leiden schon so genug unter Druck und Regeln. Ne? Es ist ja nicht so, dass die japanische Schule nicht durchstrukturiert wäre. Oh, ganz das Gegenteil. Ne? Da braucht man nicht noch extra Regeln, die es problematisch machen. Extra Regeln, die es einfacher machen, sind allerdings dafür ganz gut. Ne?
Das stimmt. Ja. Und ich meine, auch Japan muss irgendwann mal akzeptieren, dass die Menschen individuell sind. Es gibt keine homogene Masse in der Gesellschaft.
Unmöglich.
Das kriegt man vielleicht mit vereinzelten Menschen hin. Und ja, ich weiß, es gibt Japan-Fans, die finden auch das gerade wahnsinnig toll. Aber Leute, sorry, kommt mal bitte in der Realität an. Ihr seid auch nicht gleicher als, ihr seid nicht wie, weiß ich nicht, der Kollege, der gerade neben euch sitzt oder so. Ihr unterscheidet euch trotzdem. Das ist einfach normal.
Wir sind keine Ameisen und keine Bienen. Eben. Und auch die haben Individualität.
Und Individualität tut der Gesellschaft übrigens auch gut. Mhm. Weil nur so kann man alle Facetten betrachten und so kann sich eine Gesellschaft nur entwickeln. Gleichheit ist, nee. Mhm. Das haben wir übrigens schon mal ausprobiert. Hat nicht funktioniert. Nur mal so als Hinweis auf die Geschichte. So, wir haben ja noch so ein Problem mit den älteren Menschen. Das Thema hatten wir schon mal angesprochen, dass ältere Menschen sehr häufig alleine gelassen werden, besonders wenn sie keine Familie haben. Und sie haben zum Beispiel ein Problem, dass sie keine Wohnung anmieten können oder auch keinen Platz im Altenheim und so weiter, weil man dafür in der Regel einen Bürgen braucht. Und gerade bei Wohnungen das Problem da ist, dass viele Mieter halt sagen, wenn das einen Mietrückstand gibt, ist das nicht gut, weil der ist ja schon alt. Und wenn er dann hops geht, dann kriege ich meine Miete nicht mehr. Oder wenn er hops geht, dann habe ich auf einmal extrem viele Kosten eben durch den Todesfall. Und das macht es für ältere Leute wirklich verdammt schwierig. Und die Regierung hatte mal versprochen, ja komm, da müssen wir mal eingreifen. Und erwägt jetzt eine Art Überwachungs- und Sicherheitsdienst durch soziale Wohlfahrtsorganisationen einzuführen, um eben die Vermieter so die Bedenken zu nehmen und auch die Lebensumstände der Mieter besser im Auge zu behalten. Also zum Beispiel den Gesundheitszustand oder dass sie nicht vereinsamen. Das tun ja leider sehr, sehr viele, wenn sie gerade im Alter alleine leben. Und das möchte man damit halt eben bekämpfen.
Okay, also im Grunde, dass man die Funktion von also einer geweiterten Gemeinschaft so übernimmt. Also weil normalerweise würden das ja normalerweise Familienangehörige oder Bekannte machen, die einfach dann immer wieder bei den Leuten vorbeischauen.
Richtig.
Aber da die Leute halt immer einsamerer sind, ne, sonst im Alter, fehlt das halt, ne?
Definitiv. Es gibt mittlerweile auch schon Wohnungsbaugesellschaften, die halt freiwillige Unterstützung nach dem Einzug anbieten. Also zum Beispiel kommt dann halt ein Mitarbeiter, macht tägliche Kontrollbesuche und so weiter. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kurios an, aber auf der anderen Seite ist das halt eben ein extra Service, der gar nicht so schlecht ist. Aber solche Angebote sind halt sehr spärlich gesät. Und es ist leider auch tatsächlich so, dass die Behörden nicht wirklich sehr hilfreich aktuell noch sind, weil ja, es gibt Hilfsprogramme, die sind aber auf Familien ausgelegt, weil man immer noch so im Hinterkopf hat, naja, Japan ist halt so große Familie und man kümmert sich halt automatisch um eben die älteren Generationen mit. Man vergisst halt immer leider, dass alleinlebende Personen da irgendwie nicht so ganz in das Raster fällt.
Nee, funkt nicht. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht genau erinnern, aber hatten wir auch nicht mal schon mal geredet über so etwas wie Senioren-WGs?
Ja.
Ja, dass man das einfach löst, zumindest in gewisser Weise, indem man einfach mehrere Leute zusammenleben hat, lässt.
Ja, ja, darüber hatten wir auch schon geredet. Wird auch immer beliebter, kann ich auch nachvollziehen. Ist ähnlich wie hier in Deutschland, da gibt es ja mittlerweile dieses Programm, Ältere leben mit Jüngeren, zum Beispiel Studenten zusammen. Die Studenten übernehmen halt Tätigkeiten oder sind halt einfach da und sparen dadurch Miete. Das ist für beide Seiten so eine Win-Win-Situation. Und das ist auch eine sehr tolle Idee, vor allem, weil es eben auch mehrere Generationen oder unterschiedliche Generationen sind, die da aufeinandertreffen. Und das hilft auch, um sich besser zu verstehen.
Ja, kann ich mich erinnern, da waren in meinem Studium auch ein paar, die genau dasselbe hatten. Die sind dann halt bei älteren Leuten eingezogen, die einfach ein paar Zimmer zu vermieten hatten. Und es hat wunderbar geklappt.
Naja, ich meine, das ist doch ein, wie gesagt, ist ja Win-Win, wie ihr schon sagtest. Ja, die einen haben Wohnraum, der sowieso spärlich ist, egal ob Japan oder Deutschland. Und die Senioren, erstens haben sie Gesellschaft, was immer besonders wichtig ist, das darf man natürlich nicht vergessen.
Ja.
Und sie kriegen auch die Hilfe, dadurch entlastet man halt auch irgendwelche Pflegedienste, ne? Weil wenn desto länger solche Leute selbstständig in irgendeiner Art und Weise sein können, sei es jetzt auch, wenn man den Einkauf jetzt mal besorgt oder so, desto mehr entlastet das gesamte System sich dadurch, ne?
Oh ja, auf jeden Fall. Das ist wieder so ein Fall von, da kannst du, wenn du gar richtig Geld ausgibst an der richtigen Stelle, dann sparst du am Ende viel mehr Geld, als du ausgegeben hast.
Genau, genau. Ja. Aber das wollen ja manche nicht einsehen, leider.
Man muss leider auch ganz ehrlich sagen, das ist ähnlich wie auch in Deutschland. Wenn ein älterer Mensch in das Pflegesystem reingerät, dann ist er ein Stück Ware. Da geht immer ein bisschen Menschlichkeit flöten. Also es gibt, wenn ihr euch jetzt hier in Deutschland ein bisschen umhört, da hört ihr von Fällen, da wird euch schlecht bei. Das ist in Japan leider ganz genauso, weil einfach der Mensch selber dann halt wenig zählt. Und dafür sind solche Initiativen, finde ich, gut, weil da geht es halt primär um den Menschen. Und da ist er dann nicht ein Stück Ware.
Mhm. Ja. Gut, dann hoffe ich doch, dass das erfolgreich ist. Ne?
Definitiv. Jetzt kommen wir mal zu unserem letzten Thema. Es gibt da nämlich eigentlich eine sehr Nachricht, die finde ich sehr schade. Es ist nämlich so, dass immer mehr öffentliche Bäder in Tokio ihre Pforten schließen. Weil die Besucher bleiben weg.
Ja, nicht nur das, ne? Es ist auch das Problem, dass vieles von den Dingern so Familienunternehmen sind.
Mhm.
Und es findet sich halt nicht immer sofort ein Nachfolger, beziehungsweise immer weniger Leute wollen einfach nur das übernehmen von ihren Eltern, sondern möchten woanders hinziehen, wie zum Beispiel in einen anderen Job rein. Und deswegen kann die dann einfach nicht weitergeführt werden.
Richtig. Also es ist so, dass nach Angaben der Stadtverwaltung von Tokio hat sich die Zahl der sogenannten Sento, wenn man das so ausspricht, in den letzten 15 Jahren fast halbiert. Im Dezember 2022 waren es nur noch 462 öffentliche Bäder, die in Betrieb sind. Das ist echt wenig.
Ja.
Damit ist die Zahl seit 1968 um mehr als 80% gesunken.
Boah.
Das ist
okay. Das ist schon ein Unterschied, weil in den 60ern war ja Japan immer noch in diesem großen Aufbau waren, Wiederaufbau waren. Ne? Und da waren auch eine ganze Menge Haushalte, die einfach kein eigenes Bad hatten. Ne? Deswegen, klar, das kann man nicht hundertprozentig vergleichen. Aber trotzdem, der Schwund ist halt immer noch da. Und dass das halt in den letzten 15 Jahren halbiert sich hat, das ist sehr heftig.
Ja, ich habe noch mehr Zahlen. 2008 besuchten noch 33,81 Millionen Menschen ein öffentliches Bad. Bis 2022 sank die Zahl auf 20,02 Millionen. Das ist wirklich ein sehr extremer Rückgang.
Ja.
Zwar ist natürlich im gleichen Zeitraum die Zahl der täglichen Gäste eines Badehauses um 16% gestiegen. Was ja kein Wunder ist, es sind ja auch weniger.
Ja.
Ja. Ja, macht Sinn, ja.
So, und dann sieht man noch einen anderen Trend, denn Sentos, die über eine Sauna verfügen, die sind tatsächlich unglaublich beliebt.
Oh, okay.
Oh, das ist interessant.
Sauna ist tatsächlich in Japan ein steigender Trend, da hatten wir auch mal vor Jahren drüber berichtet. Das hilft tatsächlich, um Kunden zu fangen.
Ja, man muss sich halt manchmal auch neu erfinden, ne? Also es ist verständlich, dass die Leute, ich meine, wie viele Menschen haben auch einfach jetzt die Möglichkeit, zu Hause zu baden. Ja. Ist halt auch ein Faktor, ne?
Tatsächlich gar nicht so viele, wie man meint.
Oh, echt? Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass das vielleicht eine größere Rolle spielt, aber gut.
Nö, es verbreitet sich immer mehr. Natürlich, klar, Japan ist ja kein Entwicklungsland. Aber gibt immer noch ganz, ganz viele, die kein Bad haben. Ich meine, seien wir mal ehrlich, in Tokio gibt es auch sehr viele kuriose Wohnangebote. Da fehlt dann mal das Badezimmer oder so.
Ja, na gut, das sind ja aber auch wieder Extremfälle. Ne? Also,
ja,
nicht, dass
natürlich,
es die Norm
klar.
Ist.
Und es ist natürlich so auch, es ist auch so ein gesellschaftliches Ding. Also Badehaus war ja auch gleichzeitig immer so ein kleiner Treffpunkt, kann man sagen.
Mhm.
Und das hat sich halt auch immer mehr verschoben. Was irgendwo verständlich ist.
Ja, das Blöde ist, ich sehe da keine wirklich gute Genesung da herkommen. Das wird wahrscheinlich langsam aber sicher immer mehr verschwinden oder beziehungsweise auf eine Art von Minimum sich einpendeln, ja. Weil gerade im Moment ist einfach nicht die finanzielle Kraft da. Die Leute sind viel zu sehr gebeutelt von den Kosten und von Inflation und allem und sinkenden Einnahmen. Die werden wahrscheinlich nicht jetzt einfach zu sagen können, ach komm, wir tun einfach eine Sauna nachrüsten und dann geht's wieder gut für die nächsten 10 Jahre. Wird die meisten sich nicht leisten können, ne?
Nein, definitiv nicht. Und auf der anderen Seite hast du ja auch schon angesprochen, das Problem mit dem Alter und mit dem Nachfolger. Es gibt einfach zu viele, die einfach keinen Nachfolger schlicht und ergreifend haben.
Ja.
Was wirklich sehr schade ist. Also die Badehäuser, die sind schon auch eine Besonderheit. Besonders übrigens die Wandmalerei ist ja immer wieder irre. Da haben wir auch einen Artikel drüber. Ich muss mal raussuchen, dass wir den mitverlinken. Der ist, also das ist absolut beeindruckend. Aber ja, sie sterben halt leider aus. Also übrigens nicht nur in Tokio, sie sterben japanweit tatsächlich aus.
Schade, es ist ein Stück japanische Kultur. Ne?
Ja, definitiv. So, liebe Leute, damit sind wir durch für heute. Meine Stimme freut sich gerade, weil ich glaube, so viel habe ich nach der Aufnahme hier nicht mehr.
Jo.
Damit dürfte gleich vorbei sein. Ja, ich halte mich jetzt hier gerade noch mit so komischen Schweizer Bonbons über Wasser. Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, würden wir uns wahnsinnig drüber freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt. Übrigens, ihr könnt uns auch auf Google News folgen. Dann habt ihr immer brav die aktuellen News, jedenfalls die Google ausspielt. Ansonsten natürlich auf subika.com jeden Tag immer neue News für euch. Und am Freitag erscheint dann auch wieder der Anime-Buster. Das ist unser Anime-Podcast. Da ist der Matze und die Miki dabei. Ja, wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.